Ja, danke, Herr Jesus Christus, dass wir dich anbeten dürfen und durch dich den Vater ehren und ihm Dank und Anbetung bringen können. Du bist der große, der wunderbare Gott, der Herr aller Herren, der König aller Könige, der sich erniedrigt hat und in diese Welt gekommen ist, um uns dein Heil, deine Rettung, deine Liebe, deine Gerechtigkeit zu schenken. Danke, dass wir in dir die ganze Fülle haben. Und so möchte ich dich bitten, dass du dich selbst heute Morgen unter uns und in einer jeden von uns offenbarst, wie du bist und wer du bist, damit wir innerlich satt und heil werden, um dich recht loben und preisen und anderen einfach das geben zu können, was du möchtest. Danke für deine Gegenwart jetzt. Wir freuen uns und über dein Schenken und danken dir, dass wir dir auch nur anbefehlen dürfen, dass du ihr Freude und Vollmacht zum Reden schenkst und uns wie immer bitte die offenen Herzensohren, um dein Wort zu verstehen und auch zu bewahren. Dank sei dir für deine Gegenwart. Amen.
Ja, als Titel über den heutigen Vortrag steht, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Und heute geht es um ein sehr schwarzes Kapitel im Leben von König David. Er residiert jetzt in Jerusalem, haben wir gestern gehört, womit die Verheißung erfüllt worden ist, aus 2. Samuel 5, Vers 2. Der Herr hat zu dir gesprochen, du sollst mein Volk Israel weiden und du sollst Fürst sein über Israel. 2. Samuel 8, Vers 15. Und David war König über ganz Israel und David übte Recht und Gerechtigkeit an seinem ganzen Volk. Was ganz beeindruckend ist, ist, dass David sich in 2. Samuel 4 noch erkundigt hat nach eventuellen Nachkommen des Hauses Sauls. Man könnte sich vorstellen, dass David dachte, als Saul gestorben war, endlich. Endlich kann ich frei atmen, endlich gibt es diese Probleme nicht mehr, die gab es aber weiterhin noch, jahrelang, weil es ja Nachkommen gab und noch immer treue Leute, die Saul treu blieben, auch nach seinem Tod, es gab immer noch Streit. Trotzdem ist es so, dass David nachfragen lässt, sich erkundigt nach eventuellen Nachkommen von Saul. Er hat ja Jonathan seine Treue versprochen und er will diese Treue jetzt noch Nachkommen Sauls erweisen. Und das führt dazu, dass er Mephiboschet aufnimmt. Das ist ein Sohn von Jonathan, der an beiden Füßen gelähmt war. Die Geschichte steht in 2. Samuel 4, 4. Und da entdecken wir, dass David diesen Mann, diesen jungen Mann, als Sohn aufgenommen hat, als wäre er sein eigener Sohn gewesen. Dann kommt 2. Samuel 11. Und ich lese jetzt einfach mal vor, ab Vers 1, es geschah bei der Wiederkehr des Jahres, zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus, und sie verheerten das Land der Söhne Ammon und belagerten Rabba, David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Und da sah er vom Dach aus eine Frau baden. Die Frau aber war von sehr schönem Aussehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sagte, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Da sandte David Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Sie hatte sich aber gerade gereinigt von ihrer Unreinheit. Und sie kehrte in ihr Haus zurück und die Frau wurde schwanger. Und sie sandte hin und berichtete es David und sagte, ich bin schwanger. Da sandte David zu Joab, das war sein General, schick mir Uriah, den Hethiter. Und Joab schickte Uriah zu David. Und Uriah kam zu ihm und David fragte nach dem Wohlergehen Joabs und nach dem Wohlergehen des Volkes und nach der Kriegslage. Und David sagte zu Uriah, geh in dein Haus hinab und wasche deine Füße. Das bedeutet so viel wie übernachte dort. Und als Uriah aus dem Haus des Königs ging, kam ein Geschenk des Königs hinter ihm her. Uriah aber legte sich am Eingang des Königshauses nieder bei allen Knechten seines Herrn und ging nicht in sein Haus hinab. Und man berichtete es David, Uriah ist nicht in sein Haus hinabgegangen. Und da sagte David zu Uriah, bist du nicht von der Reise gekommen? Warum bist du nicht in dein Haus hinabgegangen? Uriah aber sagte zu David, die Lade, die Bundeslade, und Israel und Juda wohnen in Zelten, und mein Herr selbst, Joab, und die Knechte meines Herrn lagern auf freiem Feld, und da sollte ich in mein Haus hineingehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu liegen? So wahr du lebst und deine Seele lebt, wenn ich das tue. Und da sagte David zu Uriah, bleib auch heute noch hier. Morgen werde ich dich dann entlassen. Und so blieb Uriah an diesem Tag und am folgenden in Jerusalem. Und David lud ihn ein, und er aß und trank vor ihm, und er machte ihn betrunken. Und am Abend ging er hinaus, um sich auf sein Lager bei den Knechten seines Herrn hinzulegen, aber in sein Haus ging er nicht hinab. Jetzt mal bis so weit. Es geschah bei der Wiederkehr des Jahres, zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen. Das war was damals. In der Frühlingszeit sind die Könige ausgezogen. Eine bestimmte Zeit wurde nicht gekämpft. Und dann zog man erneut aus auf Raubzug. Und da ging es immer wieder darum, Nachbarvölker zu besiegen und dann natürlich eine Beute mit nach Hause zu bringen, darunter Frauen. Das haben wir auch gesehen in der Geschichte vom Bach Besor, dass alle Frauen mitgenommen wurden aus Ziklag und dass David die dann wieder zurückgeraubt hat. Das waren wilde Zeiten. Also sie sind jetzt weggegangen, das Heer von David ist weggegangen, um Nachbarvölker zu bekämpfen, hoffentlich zu besiegen und dann zu plündern. David aber blieb in Jerusalem. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Warum ist er zu Hause geblieben? Die Könige mussten ja mitziehen, die zogen ja vor ihrem Herr aus. Warum er geblieben ist, wird uns nicht mitgeteilt. Wir wissen nur, dass er es sich bequem machte. Anstatt zu kämpfen, hat er es sich bequem gemacht. Vielleicht hat er gemeint, Israel ist stark genug, der Herr ist mit uns gewesen bis jetzt, ich bin König, bin dort, wo Gott mich haben wollte. Also alles Gottes Sache gewesen, jetzt auch Gottes Sache, dass es weiterhin gut verläuft. Ich kann mich jetzt endlich entspannen nach all den Jahren. Ich kann es mir leisten, ruhig sitzen zu bleiben, ein bisschen nichts zu tun. Und er schickt Joab, sein General, und ganz Israel aus. Joab ist eben der Anführer. Und jetzt liegt der König auf seinem Bett, auf seinem Lager, Vers 2. Er macht ein Nickerchen. Er liest eine Zeitschrift, er schaut ein bisschen fern, er entspannt sich. Und gegen Abend denkt er, was kann ich jetzt machen? Und dann nimmt er den Aufzug zum Dach seines Palastes. Und dann steht er unter dem Himmel, da ist vielleicht die Sonne gerade untergegangen, der Mond zeigt sich vielleicht schon ein bisschen und da bin ich ganz erwartungsvoll. Denn David ist der Autor von Psalm 8. Sehe ich den Himmel? Deiner Fingerwerk. Sehe ich den Mond und die Sterne, die du uns bereitet hast. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Diesen Psalm hat David geschrieben. Und ich bin erwartungsvoll. Hier ist der Sänger, hier ist der Dichter, hier ist der Gottesmann auf dem Dach seines Palastes mit einer so schönen Aussicht. Und ich denke, es kommt jetzt ein neuer Psalm. Er singt wieder was, er lobt Gott. Vielleicht betet er auch für seine Leute, die kämpfen. Aber er schaut nicht hinauf. Er schaut sich seine Stadt an und dann die Höfe ringsum, den Palast vielleicht auch. Und auf einmal wird er sie gewahr, eine schöne Frau, die sich badet. Sie ist ungesehen, sie ist sich nicht bewusst, sie meint, dass sie ungesehen ist. Sie ist sich nicht bewusst davon, dass jemand zuschaut, dass der König oben auf dem Dach steht, fasziniert ist von ihr, dass er sein Fernglas holt, damit er noch ein bisschen besser schauen kann. Und dass er dann die Entscheidung trifft, dass er sie für sich haben will, dass er mit ihr schlafen will. Und dann nimmt David sein Handy und er ruft einen Lakai an und er fragt, wer diese Frau ist. Und das betrifft die Ehefrau von Uriah, einem Hethiter, der in 2. Samuel 23 genannt wird, als einer von nur 37 Männern, die die Helden Davids genannt wurden. 37 Männer, die David sehr treu zur Seite standen, die seine Helden waren, die er auch alle kannte. 37 Leute kann man kennen. Seine Helden. Und Uriah ist natürlich nicht zu Hause. Denn als treuer Soldat ist er wohl im Kampf. Er kämpft mit Israel für den König. Und das alles erfährt David, das kann er sich auch denken, aber das ist ihm egal an diesem Moment. Weil er schon überführt worden ist von seiner Lust, von seinen Gedanken, von seinem körperlichen Verlangen nach dieser Frau. Und er lässt sie einfach holen und dann schläft er mit ihr. Und dann wird uns mitgeteilt im Text, dass sie sich gerade gereinigt hat von ihrer Unreinheit. Die Zeit ist vorbei, wo sie nach der Menstruation eine Zeit lang unrein war. Das heißt, dass sie jetzt wieder fruchtbar ist, dass der nächste Eisprung stattgefunden hat. Und darum ist es auch nicht verwunderlich, dass dann diese Mail kommt, bin schwanger. Und jetzt wird es problematisch. Was soll der König machen? Wie kann sich der König aus dieser Situation retten? Er ist nicht dumm, David. Er plant das sorgfältig. Er gibt Uriah einen Sonderurlaub. Und er erwartet, dass Uriah gleich nach Hause gehen wird und mit seiner Frau schlafen wird. Er hat sich ja lange in dem Felde aufgehalten, hat wahrscheinlich auch gedacht, ein bisschen Heimweh gehabt, wann kann ich wieder mal nach Hause. Aber Uriah tut nicht, was der König erwartet. Dieser Mann ist treuer als David an diesem Moment. Er steht im Krieg, er will sich nicht ablenken lassen. Er findet das auch unfair, dass er nach Hause gehen würde, während seine Kumpel auf dem freien Feld lagern und in Gefahr sind. Er will nicht. Und der König redet ganz nett zu ihm, gibt ihm auch einige Geschenke, sagt, er soll doch gehen, seine Füße waschen, das heißt zu Hause übernachten. Aber der Mann ist fest entschlossen, wenn meine Leute auf dem freien Felde liegen und wenn die Bundeslade in einem Zelt ist, finde ich auch eine wichtige Bemerkung, was soll ich denn jetzt nach Hause gehen? Und dann versucht David, die starke Überzeugung dieses Mannes mit Alkohol ins Wanken zu bringen. Es gelingt ihm, um Uriah betrunken zu machen, Vers 13. Und David lud ihn ein und er aß und trank vor ihm und er machte ihn betrunken. Wie schlau ist unser Herz, wenn wir einmal mit Sünde etwas zu tun gehabt haben. Und am Abend ging er hinaus, Uriah, um sich auf sein Lager bei den Knechten seines Herrn hinzulegen, aber in sein Haus ging er nicht hinab. Und jetzt kann man sich denken, dass David langsam nervös wird. Denn er hat es ja auch eilig. Bald wird die Schwangerschaft sichtbar werden. Und dann werden Menschen wissen, das kann nicht Urias Kind sein. Und jetzt wird der Ehebrecher ein Mörder. Ab Vers 14, es geschah am nächsten Morgen, da schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uriah. Uriah musste den Brief selber mitnehmen. Und was stand in diesem Brief? Stellt Uriah dorthin, wo die Kampffront am härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, dass er getroffen wird und stirbt. Es ist, als höre ich hier Saul planen. David muss tot. David soll 200 Philister oder 100 Philister besiegen. Und da wird er sicherlich sterben. Es ist, als höre ich hier Saul. Ich kann mir vorstellen, dass Uriah ganz stolz war, dass er einen Brief mitnehmen durfte, um den abzuliefern beim General. Und er wusste nicht, dass sein Todesurteil in diesem Brief stand. Er hat seinen eigenen Todesurteil mitgetragen. Und Joab, der General von David, gehorcht, geht mit in diesen bösen Dingen. Vers 16, es geschah, als Joab die Stadt ständig beobachtete, er schaut ja nach, wie soll ich das machen, was der König will, dann setzte er Uriah an der Stelle ein, von der er erkannt hatte, dass dort kriegstüchtige Männer waren, beziehungsweise dass Uriah dort keine Chance hatte. Als nun die Männer der Stadt auszogen und gegen Joab kämpften, fielen einige vom Volk von den Knechten Davids. Dabei starb auch Uria, der Hethiter. Und da sandte Joab hin und berichtete David alle Ereignisse des Kampfes. Und er befahl dem Boten und sagte: Wenn du damit fertig bist, alle Ereignisse des Kampfes dem König zu melden, und wenn dann der Zorn des Königs aufsteigt, es ist ja ein großes Schauspiel, oder? Wenn dann der Zorn des Königs aufsteigt und er zu dir sagt: Warum seid ihr so nah an die Stadt herangerückt, um zu kämpfen? Habt ihr nicht erkannt, dass sie von der Mauer herabschießen würden? Wer hat denn Abimelech, den Sohn Jerobeschets, erschlagen? Warf nicht eine Frau den oberen Mühlstein von der Mauer auf ihn herab, dass er in Thebes starb? Das ist ein bisschen kompliziert jetzt, eine alte Geschichte aus Richter. Richter 9, Vers 50 bis 53, da haben sich Leute in einem Turm versteckt und eine Frau hat dann einen Stein hinabgeworfen und da ist ein Mann gestorben. Wozu seid ihr so nah an die Mauer herangerückt? Dann sollst du sagen, auch dein Knecht Uria, der Hethiter, ist tot. Also so sieht deine Rolle aus. Das hast du zu sagen und wenn der König das sagt, dann sagst du eben das. Und der Bote ging hin, der musste ja gehorchen, der wusste ja auch nichts, nehme ich an. Und er kam und er berichtete David alles, was Joab ihm aufgetragen hatte. Und der Bote sagte zu David: Da die Männer uns überlegen waren, zogen sie gegen uns aufs freie Feld heraus, wir aber blieben an ihnen bis zum Eingang des Tores. Und da schossen die Schützen von der Mauer herab auf deine Knechte, und da starben einige von den Knechten des Königs, und auch dein Knecht Uria, der Hethiter, ist tot. Und da sagte David zu dem Boten: So sollst du Joab, zu seinem General, sagen. Ach, lass diese Sache nicht so schlimm sein in deinen Augen. Stellt euch das mal vor. Es ist ein Mann ermordet worden. Sie haben das sorgfältig geplant. Und er sagt dem Boten: Sag, lass diese Sache nicht so schlimm sein in deinen Augen. Hier sieht man auch die Entwicklung der Sünde. Wenn wir die Sünde nicht töten, wenn wir sie nicht ablegen, wenn sie noch klein ist, wird sie immer böser, wird sie immer größer. Denn das Schwert frisst bald so, bald so. Könne nichts dafür, dass er gestorben ist. Führe deinen Kampf gegen die Stadt entschlossen fort und reiße sie nieder. Ermutige ihn. Und als Urias Frau hörte, dass Uria ihr Mann tot war, hielt sie die Totenklage um ihren Gatten. Wir wissen ja nicht, wie das war bei Bathseba. Ich denke, sie wurde geholt. Sie hatte zu gehorchen. Man weiß nicht, ob sie David vielleicht heimlich liebte oder was. Sie wurde geholt. Ich mache hier David verantwortlich für die Sache. Es hat auch bei ihm angefangen. Als aber die Trauerzeit vorüber war, sandte David hin und nahm sie in sein Haus auf. Und sie wurde seine Frau. Und sie gebar ihm einen Sohn. Und ich kann mir vorstellen, dass dazu gesagt wurde, eine Frühgeburt, aber Gott sei Dank, alles gut gegangen. In den Augen des Herrn aber war die Sache böse, die David getan hatte. Dieser Satz ist vielleicht der wichtigste Satz in der ganzen Geschichte. In den Augen des Herrn war die Sache böse, die David getan hatte. Alles, was wir tun, alles, was wir denken, alles, was wir sagen, alles, was wir planen, ist bei Gott bekannt. Und wenn wir Böses tun, dann sieht er das und dann ist das auch böse in seinen Augen. Und dann ist es notwendig, das werden wir auch in dieser Geschichte entdecken, dass wir unsere Sünden bekennen. Sonst geht es schief. Lass uns kurz nachdenken über das, was hier geschehen ist. Dass Davids Auge während einer kleinen Spaziergang auf dem Dach des Palastes auf Bathseba fiel, dafür kann er nichts. Dafür konnte er nichts. Man kann sagen, er hätte überhaupt nicht dort sein sollen. Er hätte nicht zu Hause bleiben sollen. Darauf komme ich zurück. Aber er konnte nichts dafür, dass er die Frau sah, als er einmal auf dem Dach war. Wir können auch nichts dafür, wenn eine Frauen- oder Männergestalt in weniger verhüllender Kleidung oder sogar ungekleidet auf den Fernsehschirm erscheint oder ins Internet oder uns anlächelt auf Reklameschildern, auf der Straße oder auf dem Bus vor uns. Dafür können wir nichts. Aber wir können etwas dafür, wenn wir genauer zuschauen. Wir haben eine Wahl. wegzuschauen, den Fernseher abzuschalten, nicht weiterzumachen mit Internet, abzuschalten oder weiterzuschauen. Wir haben eine Wahl. Wir können hängen bleiben, wir können uns entfernen. Die Versuchung betritt die Bühne, wenn aus dem zufälligen Sehen ein bewusstes Betrachten wird. Wenn aus dem zufälligen Sehen ein bewusstes Betrachten wird. David wendet seine Augen nicht ab. Er fixiert die schöne Frau. Und das ist der perfekte Nährboden für Lustgedanken. Und dann wird ganz bald eine Grenze überschritten. Dann will David diese Frau für sich haben. So hat es angefangen mit vielen Menschen, die pornosüchtig sind. Über 30% der Kirchenmitglieder, der Gemeindemitglieder soll pornosüchtig sein. Männer und Frauen. Und Frauen. Ich bin längst nicht mehr erstaunt, ich bleibe aber immer erschüttert, wenn in einem Seelsorgegespräch davon gesprochen wird, ich bin pornosüchtig. Es hat angefangen mit dem Internet, da kam etwas vorbei, er oder sie hat noch abgeschaltet, aber am nächsten Tag gedacht, ach, das war doch interessant, wo war das? Weiter, 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 weiter. Da fängt die große Lüge in dem Haus an, der Mann oder die Frau schaut Porno, die Tür muss zu, sie hat immer Angst, dass jemand unerwartet da reinkommen kann, aber bald ist sie süchtig. Und was wirkt das aus in einer Ehe? Das kann man sich vorstellen, dass das nicht gut geht. Aber was wirkt das aus in unseren Gedanken? Das ist Gift. Porno ist Gift. Und das kann so unschuldig anfangen. Ehebruch. Es kann so unschuldig anfangen. Auch das kommt immer wieder vor in Seelsorgegespräche. Und ich war früher so unschuldig, dass ich dachte, das machen nur Männer. Aber Frauen machen das auch. Frauen begehen auch Ehebruch. Und es ist ein furchtbares und schweres Geheimnis, das man mit sich trägt, das einem total belastet. Denn um sowas für sich zu behalten, um nicht entdeckt zu werden, braucht man so viel Energie. Und die Beziehung zu Gott ist zerstört. Wie kann man erwarten, dass Gott uns hilft in einer solchen Situation, wenn wir die Sünde festhalten? Ich erinnere mich an ein Gespräch vor Jahren mit einer Frau, die eben eine Beziehung hatte. Sie war alleinstehend, der Mann war verheiratet. Sie hatte eine sexuelle Beziehung mit ihm. Und sie erzählte mir, als er auf Geschäftsreisen ging, dann rief er sie an. Und dann machte sie sich auf den Weg und dann traf sie ihn dort, wo er halt war. Manchmal machte sie eine Flugreise dafür, manchmal mit dem Zug. Sie war so an diesen Mann gebunden, dass sie sagte, wenn er mich um 3 Uhr in der Früh anruft, dann steige ich ins Auto und dann fahre ich gleich los. Wir haben ein sehr hartes Gespräch gehabt, nicht nur ein hartes Gespräch, mehrere. Und das absolut Tragische war, dass sie diese Sünde loswerden wollte und nicht loswerden wollte. Kennt ihr das? Sie wollte die Sünde loswerden. Sie sagte immer, ich weiß, was du sagst, ja, du hast recht. Und dann sagte ich, okay, dann beten wir jetzt. Und dann bekennst du deine Sünde vor Gott und dann machst du Schluss. Und als wir dann zu beten begonnen oder zu beten beginnen wollte, dann fing sie zu weinen an. Und dann sagte sie, diesen einen Satz habe ich nie vergessen, aber nur, die Sünde ist so süß. Die Sünde ist so süß. Ich kann nicht ohne diesen Menschen leben. Das Tragische ist, dass diese Frau verschwunden ist. Sie war in einer Gemeinde. Als ich sie traf, sah sie ehrlich gesagt schon sehr schlecht aus. Einige Leute aus der Gemeinde wussten davon, haben mit ihr geredet. Sie konnte das nicht ertragen. Sie entfernte sich von der Gemeinde. Sie kam nicht mehr so oft. Dann kam sie überhaupt nicht mehr und wir wissen jetzt nicht, wo sie ist. Wie anders die Geschichte in Österreich von einer Frau, ich darf das öffentlich sagen, sie hat es auch öffentlich gesagt, am Ende der Konferenz, eine Zeit für Zeugnisse. Was hat Gott euch gesagt in diesen Tagen? Was ist euch geschehen? Und auf einmal steht eine Frau hier so mutig und sagt, ich möchte euch allen was sagen. Ich habe eine Beziehung außerhalb meiner Ehe mit einem Mann. Und ich möchte diese Beziehung zerbrechen. Und ich möchte, dass ihr alle für mich betet, dass ich das durchhalte. Wir haben alle geweint. Es war so stark. Es war so kräftig. Es war so mutig. Ich muss meine Sünde bekennen. 2 Jahre später war ich in derselben Gegend und kommt eine ältere Frau auf mich zu und sagt, erinnern Sie sich an diese Geschichte? Ich sage, ja klar, die vergesse ich nie. Sagt sie, ist meine Tochter. Ich sage, wie geht's ihr? Sagt sie, ihr geht es sehr gut. Aber sie musste die Folgen ihrer Sünde tragen. Ihr Mann hat nicht verkraftet, dass da Ehebruch gewesen ist. Und es kam eine Scheidung. Er wollte sie nicht mehr haben. Die Mutter sagte, sie lebt jetzt in einem Zimmer auf einem Bauernhof am Land. Ganz anders als ihr schönes Haus in der Stadt. Aber die Mutter sagte, sie war noch nie so glücklich wie jetzt. Weil sie die Sünde losgelassen hat. Die Folgen waren unheimlich hart. Es ist etwas kaputt gegangen, das sich nicht mehr reparieren ließ. Hier bei David ist auch etwas kaputt gegangen, das sich nicht mehr reparieren lässt. Es ist ein Mann umgebracht worden. Wie wird man damit fertig? Wie wird man damit fertig, dass man sein Problem gelöst hat, indem man einen Menschen hat umbringen lassen? Da wird man doch nicht fertig damit, oder? Jesus spricht unmissverständlich über diese Sachen. Es geht hier um sexuelle Sünde. Es gibt natürlich viele Sünden, aber ich denke, das hier ist ein Gebiet, wo wir sehr, anfällig sind. Und Jesus sagt, wer eine Frau mit Lust betrachtet, hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Und er sagt, wenn unser Auge uns zur Sünde reizen will, ist es besser, es auszureißen, als in die Hölle zu fahren. Matthäus 5. Es ist besser, unser Auge, wenn das uns zur Sünde reizt, auszureißen, als in die Hölle zu fahren. Das ist eine kräftige Aussage, oder? Irgendwo zwischen dem ersten Aufkommen der Begierde und ihrem vollen Erblühen liegt der Augenblick, wo wir uns entscheiden. Ich kann wie Josef durch einen Akt meines Willens vor der Sünde fliehen. Die Frau seines Chefs versuchte, ihn zu verführen. Und er hat sich losgerissen. Es muss sehr weit gegangen sein. Sie hat ihn festgegriffen. Er musste sich losreißen. Er hat seinen Mantel dabei verloren. Aber er war frei, frei von der Sünde, konnte frei vor Gott stehen. Und tragisch ist, dass er dann ins Gefängnis landete. Wir leben in einer Welt voller Ungerechtigkeit. Aber es geht darum letztendlich, dass wir vor Gott gerecht sind. Dass wir mit sauberen Händen und einem sauberen Herz vor Gott stehen können. Ich kann wie Josef durch einen Akt meines Willens vor der Sünde fliehen oder ich bleibe wie David hängen, weil der Augenblick doch so schön ist und dann gehe ich auf die Sünde zu. Es ist immer eine Willensentscheidung, obwohl wir uns selber gerne einreden, dass wir überwältigt wurden und nicht anders konnten. Es ging von selber, als wären wir nicht dabei gewesen. 1. Mose 4, Vers 7, die Sünde lauert vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Und jetzt, du musst Herr über sie sein. Du musst Herr über sie sein. Wir sind kein Opfer der Sünde. Es muss nicht so sein, dass wir überwältigt werden. Ja, die Sünde kann kräftig an uns ziehen. Aber in Christus haben wir die Kraft, ihr zu widerstehen. Und wissen Sie, was das große Problem hier war? Dass David zu entspannt war. Im Epheserbrief heißt es doch, dass wir immer wachsam sein sollen, dass wir immer beten sollen, weil wir in einem Kampf stehen, weil es einen Widersacher gibt, der uns verführen will, immer wieder, andauernd. Es freut ihn, wenn er Kinder Gottes für sich gewinnen kann durch die Sünde. Und David macht hier den großen Fehler, dass er nicht wachsam ist. Dass er bei sich gedacht hat, ach, der Sieg ist sicher, Gott ist auf meiner Seite, was kann mir passieren? Und dann passiert es. Sind wir wachsam? Wie sagt es Petrus, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ich erinnere mich an einen Zeitungsartikel vor Jahren in der Niederländischen Zeitung, da war ein Zirkus in einem Ort und da ist eine Löwe entkommen. Und noch nie war die ganze Stadt so alert und so wachsam als in den Tagen. Ist die Löwe vielleicht in meinem Garten? Sitzt diese Löwe vielleicht gerade unter meinem Fenster, wenn ich das aufmachen will? Wo ist die Löwe? Hellwach, das ganze Dorf war hellwach, bis die Löwe gefangen wurde. Rundfunk, ständig Nachrichten, der hält sich jetzt irgendwo dort auf, jetzt dort, ließ sich natürlich nicht so fangen, unheimlich spannend. Sind meine Kinder schon zu Hause aus der Schule? Sind die unterwegs? Wo sind sie? Sind sie noch im Bus? Sind sie schon ausgestiegen? Wo ist die Löwe? Ja, dann sind wir wachsam. Und wir rechnen fast nicht, muss ich ehrlich sagen, mit dieser Löwe, oder? Mit Satan. Der umhergeht, sagt Petrus, wie ein brüllender Löwe, nur er brüllt nicht, er flüstert meistens. Und er sieht manchmal auch unschuldig und lieb aus und wir nehmen ihn auf. Da haben wir die Füchse auch wieder. Aber er will uns verschlingen. Und es ist hier so in diesem Text, dass Satan dabei ist, David zu verschlingen. David, der Mann Gottes, der Mann, mit dem Gott so viel vorhat. Aus seinem Nachkommen soll Jesus geboren werden. Und hier lässt er sich fangen von der Sünde. Also Gottes Widersacher hat die Schwäche des Königs haarscharf wahrgenommen. Und Davids Schwäche war, dass er nicht wachsam war, sondern total entspannt. Seine Schwäche war, dass er dort war, wo er nicht hätte sein sollen. Auch das. Und seine Verletzbarkeit lag darin, dass er alleine war und meinte, dass er sich alles leisten konnte. Er war ja Gottes König. Er war ja Gottes Gesalbter. Er war ja Gottes Kriegsheld. Und er sah etwas, er wollte es haben und er nahm es. Und als es dann schief ging, als es dann Folgen hatte, dann hat er es nicht geschafft, seine Sünden vor Gott zu bekennen. Dann hat er alles Mögliche getan. Und kompliziert war das, was er getan hat, damit die Sünde bedeckt blieb. Damit nicht klar wurde, was da wirklich vor sich gegangen war. Er hat das Ganze organisiert. Er hat versucht, Uriah mitwirken zu lassen, aber er hat nicht mitgewirkt. Der Mann war treu. Und ich finde das wirklich total schockierend, das sagte ich schon, dass Uriah selbst den Brief, worin Joab dazu beauftragt wird, dafür zu sorgen, dass er stirbt, dass er selbst den Brief mitträgt und abgibt, ohne das zu wissen. Und kurz darauf stirbt er. Und Bathseba verbringt die übliche Trauerzeit zu Hause und dann lässt David sie holen, wird sie seine Frau und es wird ein Sohn geboren, Vers 27. In England sagt man so far so good. Bis jetzt ist alles gut gelaufen, so wie ich das geplant habe. Wir haben das so organisieren können, dass niemand danach fragt. Das Kind kam einfach zu früh zur Welt. Aber sie haben missgerechnet. In den Augen des Herrn aber war die Sache, die David getan hatte, böse. Wir können das, was wir getan haben oder das, was wir tun, verstecken, unter den Teppich kehren. Wir können tun, als wäre nichts geschehen, aber Gott sieht uns. Und wir hören das gern, dass Gott uns sieht, wenn wir ihn brauchen. Gott sieht mich, er kennt mich, er liebt mich, fantastisch. Aber wenn ich in der Dunkelheit wandle, dann habe ich lieber, dass Gott mich nicht sieht. Aber er hat es gesehen. Und Gott hat auch gesehen bei David, was die Sünde bei ihm ausgewirkt hat. Er sieht auch, was die Sünde bei uns auswirkt. Wir sind besudelt, wir sind beschmutzt. Wir sind eigentlich dem Vogel ähnlich, der im Meer in einen Ölflecken geraten ist und jetzt mit verklebten Flügeln am Strand steht. Der Vogel weiß es noch nicht, aber er wird nie mehr richtig fliegen können, wenn überhaupt. Denn das Öl hat ihn angetastet, er hat nicht mehr die Kraft, die er vorher hatte, er hat auch seine Schönheit verloren. Er ist schwarz, er klebt, er stinkt. Er wird nur überleben, wenn er gereinigt wird. Er wird nur überleben, er wird nur dann wieder fliegen können, wenn er gereinigt wird, wenn dieses Öl von ihm entfernt wird, wenn er ein Bad bekommt, wenn man ihn badet und reinigt. Wie ging es David inzwischen? Da lesen wir Psalm 37. Ich sagte schon am ersten Tag, da sehen wir sein Inneres, sein Herz. Psalm 38, entschuldige. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Denn deine Pfeile sind in mich eingedrungen und deine Hand hat sich auf mich herabgesenkt. Keine heile Stelle ist an meinem Fleisch wegen deiner Verwünschung, nichts Heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Verfehlung. Denn meine Sünden wachsen mir über den Kopf. Wie eine schwere Last sind sie zu schwer für mich. Es stinken, es eitern meine Wunden wegen meiner Torheit. Ich bin gekrümmt, ich bin sehr gebeugt, den ganzen Tag gehe ich trauernd einher. Denn voll Brand sind meine Lenden und keine heile Stelle ist an meinem Fleisch. Ich bin ermattet, ich bin ganz zerschlagen, ich schreie aus dem Stöhnen meines Herzens. Herr, vor dir ist all mein Begehren und mein Seufzen ist nicht vor dir verborgen. Mein Herz pocht, verlassen hat mich meine Kraft und das Licht meiner Augen, auch das habe ich nicht mehr. Ich stelle mir so vor, dass David in diesen Tagen König war, wie er König war, dass man nichts an ihn gemerkt hat. Ich stelle mir so vor, dass er nachts in seinem Arbeitszimmer oder in seinem Schlafzimmer wach war, auf war und diese Gedanken aufgeschrieben hat. Er konnte nicht schlafen. Er ging kaputt, man sah das nicht. Vielleicht hat man nach einiger Zeit gesehen, dass der König müde aussah. Aber er konnte nicht mehr. Er konnte nicht mehr, er ging daran kaputt. Er schreibt in einem anderen Psalm, dass seine Gebeine vertrocknet waren. Der Mann ist einfach am Ende. Und das finde ich so gnädig von Gott, dass er diesem Mann keine Ruhe gab, dass er noch ein Gewissen hatte. Das heißt im Thessalonicher Brief, dass es so weit kommen kann, dass unser Gewissen nicht mehr spricht. Dass wir so lange gesündigt und wieder gesündigt und wieder gesündigt haben, ohne unsere Sünden vor Gott zu bekennen, dass es uns eigentlich nicht mehr wehtut, dass es uns ja egal ist. Wir haben dann kein Gewissen mehr, das Gewissen ist abgestumpft. Aber David hat noch ein Gewissen und ich denke, Gott hat David diese schlaflosen Nächte geschenkt. Es war ein Geschenk Gottes, dass es ihm so schlecht ging. Ein Geschenk Gottes, dass es ihm so schlecht ging. Und dann lesen wir weiter, Kapitel 12. Und der Herr sandte Nathan zu David. Und er kam zu ihm und er sagte zu ihm, zwei Männer waren in einer Stadt, der eine war reich und der andere war arm. Der Reiche hatte Schafe und Rinder in großer Menge. Der Arme aber hatte nichts als nur ein einziges kleines Lamm, das er gekauft hatte. Und er ernährte es und es wurde groß bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Von seinem Bissen aß es, aus seinem Becher trank es und in seinem Schoß schlief es. Es war ihm wie eine Tochter. Und da kam ein Besucher zu dem reichen Mann. Dem aber tat es leid, ein Tier von seinen Schafen und von seinen Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Und da nahm er das Lamm des armen Mannes und richtete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann. Und er sagte zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Sohn des Todes. Das Lamm aber soll er vierfach erstatten, dafür, dass er diese Sache getan hat und weil es ihm um den Armen nicht leid getan hat. Wie weise ist Nathan gewesen? Hat eine kleine Geschichte erzählt, ein Gleichnis. Aber dass Nathan überhaupt gekommen ist, ich denke, er wurde von Gott gesandt. Ein Freund in Davids Leben, wie auch Jonathan, es war aber anders. Jonathan hat Davids Hand gestärkt in Gott, hat ihn ermutigt. Nathan kommt, um ihn zu ermahnen. Wir sind manchmal sehr stark im Ermahnen. Wir wissen genau, was wir Menschen sagen sollen, was sie falsch tun. Diese Ermahnung kommt von Gott. Und ich denke, Nathan hat wahrscheinlich mit Gott gerungen, soll ich wirklich? Das ist doch der König, das war auch das Problem. Er war der König. Wer würde es wagen, mit ihm zu reden? Ich denke, er hat gerungen mit Gott und Gott hat gesagt, Nathan, du sollst gehen, denn es war Gott alles daran gelegen, dass David nicht verloren gehen würde. Und Nathan kommt. Aber er kommt nicht mit einem erhobenen Finger, so wie wir das manchmal machen, wenn wir Kritik haben oder meinen, dass jemand etwas falsch gemacht hat. Er kommt als Mann Gottes und erzählt eine Geschichte, wo das Unrecht so klar ist, dass David total aufgeregt ist und gleich reagiert. So wahr der Herr lebt. Der Mann, der das getan hat, ist ein Sohn des Todes. Was ist geschehen? Ein reicher Mann. David hat die Frau eines anderen Mannes genommen. David hatte übrigens viele Frauen schon. Warum musste er unbedingt jetzt auch noch Bathseba haben? Eine Frau, die einem anderen Mann gehörte. Und diese Geschichte ist so feinfühlig, ist so liebevoll erzählt. Und der König reagiert eigentlich genauso, wie er reagieren soll. Er ist aufgeregt, er ist böse und jetzt geht es darum, was sagt Nathan? Und Nathan ist ganz klar, Vers 7, da sagte Nathan zu David, du bist der Mann. Wow. Und jetzt geht's weiter, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Und ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben, von Saul, und die Frauen deines Herrn in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn es zu wenig war, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Es ist ganz wichtig, was hier gesagt wird. Gott gibt uns, was wir brauchen. Und wir meinen so oft, dass wir noch mehr brauchen. Wir wollen gerade das haben, was Gott uns nicht gegeben hat. Das war schon bei Adam und Eva so. Hatten alles. Nur eins durften sie nicht. Und gerade das wollten sie. David hatte alles. Hatte sogar eine Menge Frauen und Kinder schon. Und dann will er gerade die Frau, die nicht für ihn bestimmt ist. Wenn es zu wenig war, was ich dir gegeben habe, sagt Gott, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Hier denke ich an Davids Worte. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nicht mangeln. Ich denke, dort müssen wir ankommen, wo wir sagen, ich habe, was ich brauche, denn Gott hat mir das geschenkt, mir mangelt nichts. Und wenn die Nachbarin vielleicht mehr hat oder das hat, was ich eigentlich auch gerne haben möchte, dann ist es wichtig, dass ich zurückkehre zu meinem Gott und ihm dafür danke, was er mir geschenkt hat, denn das ist anscheinend genug für mich in seinen Augen. Da muss ich nicht mich danach sehnen, dass ich auch das habe, was sie hat oder sie. Der Neid, das Vergleichen. Wenn es zu wenig war, sagt Gott David, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Hier spricht auch Gottes Liebe. Er gibt uns, was wir brauchen. Er weiß, was wir brauchen. Und wenn Gott meint, dass es zu wenig ist, dann gibt er uns mehr. Warum, Vers 9, hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Ja, im Gesetz, im Alten Testament heißt es, dass man nicht die Frau seines Nachbarn nehmen darf. Und da wird gesprochen über ein Todesurteil, Steinigung in dieser Zeit. David lebte ja noch unter dem Gesetz. Es wäre logisch gewesen, wenn David jetzt gesteinigt gewesen wäre. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen, du. Das war ja sein Auftrag. Und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn selbst hast du ja umgebracht durch das Schwert der Söhne Ammon. Nun denn, so soll das Schwert von deinem Haus auf ewig nicht weichen. Jetzt erzählt Gott, listet Gott auf, mit welchen Folgen David zu rechnen hat. Es gibt Vergebung, das werden wir später sehen, aber es gibt auch Folgen. Gott wird nicht immer auswischen, was geschehen ist. Und ich denke, vor allem beim Ehebruch sind die Folgen so schmerzhaft, wir haben so tiefe Spuren gezogen. Da müssen wir damit leben. Und da kann man nur sich wünschen, dass das nie passiert wäre. Aber es gibt Folgen. So soll das Schwert von deinem Haus auf ewig nicht weichen. Das ist tatsächlich geschehen. Es hat immer noch Streit gegeben zwischen dem Haus Sauls und Davids, aber sogar in seinem eigenen Haus. Das Schwert soll von deinem Haus auf ewig nicht weichen dafür, dass du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, damit sie deine Frau sei. Hier wird auch gesagt, warum es eigentlich geht bei Sünde, wir verachten Gott. Seine Beleidigung Gott gegenüber. Er wünscht sich heilige Kinder. Kinder, die nach seinem Willen leben, Kinder, die seinem Sohn ähnlich werden. Und wir verachten Gott, wenn wir andere Wege gehen. Wir verachten seine Gesetze, seine Gebote, wir verachten auch seine Liebe. 2, so spricht der Herr, siehe, Vers 11, ich lasse aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erstehen und nehme deine Frauen vor deinen Augen weg und geben sie deinem Nächsten, dass er bei deinen Frauen liegt, vor den Augen dieser Sonne. Darauf kommen wir heute Abend. Das Unglück aus seinem eigenen Haus, das entsteht ja durch Absalom. Der will den Thron seines Vaters erobern. Der will der nächste König sein. Und in seinem Kampf geschieht etwas ganz Auffallendes. Es ist ein Ratgeber von David, der auf einmal Absaloms Seite wählt. Und Absalom sagt, weißt du, das Böseste, was du deinem Vater antun kannst, damit er wirklich von allen Menschen verachtet werden wird, ist, dass du seine Beifrauen vergewaltigst. Und das tut Absalom. Und wo tut er das? Er schlägt ein Zelt auf dem Dach des Palastes und vergewaltigt dort die Frauen vor den Augen von ganz Israel. Und dann denke ich, auf dem Dach hat es ja alles angefangen. Dort hat es alles angefangen, eine furchtbare Geschichte. Denn du hast es im Verborgenen getan, ich aber, ich werde dies tun vor ganz Israel und vor der Sonne. Und da sagte David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Das ist die beste Antwort. Das ist die einzige Antwort. David hat es kapiert. Und er hat den Mut und die Kraft, um offen auszusprechen, ich habe gesündigt. Das ist schwer, oder? Wir sagen lieber, ich konnte nichts dafür, ja, es ist passiert, tut mir leid. Tut mir leid ist was ganz anderes als ich habe gesündigt. Tut mir leid deutet oft darauf hin, dass ich eben leide an die Folgen meiner Sünde, aber die Sünde nehme ich nicht so ernst. Warum nicht? Ja, weil alle das tun, zum Beispiel, wir leben in einer Zeit, wo Ehebruch normal ist. Wo sogar gesagt wird, dass es uns gut tut, dass wir mal ein bisschen weiterschauen und nicht nur uns beim eigenen Haushalt, das ist doch eng, das ist doch lächerlich, dass man treu sein sollte. Man soll auch ein bisschen Spaß haben im Leben. Das wird uns vorgehalten. Diese Zeit macht Sünde klein, macht Sünde sogar zu etwas Erfröhliches, was uns weiterbringt. Ich konnte nichts dafür. Ja, alle machen das doch. Nee, David sagt, ich habe gesündigt. Und er sagt was anderes, er sagt noch mehr, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan, du wirst nicht sterben. So einfach und so schwer ist das. Das Bekennen unserer Sünden ist schwer. Das auszusprechen, damit abzurechnen, damit zu brechen, mit dem, was eigentlich schön ist und süß ist, das ist schwer. Aber wenn wir so weit sind und unsere Sünden bekennen, da ist gleich die Antwort Gottes, du wirst nicht sterben, so hat der Herr deine Sünde hinweggetan. Nicht nur vergeben, sondern hinweggetan. Psalm 103. So weit, Osten, wie heißt es, entfernt ist, ich suche das auf, ist so schön. Ja, wir schauen mal, was da genau steht. So hoch, Psalm 103, 11, so hoch die Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, eine größere Entfernung gibt es nicht, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Gott entfernt unsere Sünde. Es ist für ihn, er hat einen Strich gesetzt, es ist für ihn vorbei. Und das war Corrie ten Boom, die diese Geschichte hatte, dass man so gerne im Teich da fischen geht, angeln geht. Und sie sagte, wir werfen unsere Sünden da rein und dann wird eine Tafel aufgestellt, verboten zu fischen. Nicht zurückholen, nicht wieder darüber nachdenken. Was schwer ist. Aber wenn unsere Schuld von Gott weggetan ist, dann müssen wir auch unsere Schuldgefühle wegtun, denn der Teufel klagt uns an, wird uns weiterhin sagen, ach weißt du, du denkst, dass du Gott dich vergeben hat, aber das geht eigentlich nicht, das war zu schlimm und er kennt dich doch. Und wir klagen auch uns selber an, wie habe ich nur, wie konnte ich nur? Schuldgefühle, Anfechtungen. Denn hier wird gesagt, ich habe deine Sünde hinweggetan. Und dann kommt Vers 14, die dritte Folge. Erste Folge seiner Sünde war, dass das Schwert von seinem Haus nicht weichen würde. Zweite war, dass aus seinem eigenen Haus Unglück über ihn erstehen würde. Dritte Folge, Vers 14, nur weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast. Gott wurde beleidigt und Menschen werden sagen, ist das ein Mann Gottes? Schau, was der gemacht hat. Du hast den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben. Lästerung auch gegen Gott. So muss auch der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Und Nathan ging in sein Haus zurück. Ein unschuldiges Kind muss sterben, damit ein Sünder nicht stirbt. Woher habe ich das schon gehört? Es gibt sehr viel Prophetisches in dieser Geschichte. Ein unschuldiges Kind muss sterben, damit der Sünder nicht stirbt. Ja, wir sehen schon, das ist eine Sache, die nicht so einfach ist. Aber die Vergebung wird hier ausgesprochen und davon redet David auch im Psalm, ich denke 32, Psalm 51. Und jetzt ist es so toll, wenn wir die Psalmen lesen und wissen, worum es geht, denn über Psalm 51 steht ein Psalm von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Ist so wichtig und faszinierend, um immer nachzuforschen, was ist geschehen, warum hat er diesen Psalm geschrieben. Sei mir gnädig, o Gott, damit enden wir, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Ysop und ich werde rein sein, wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Wisst ihr noch, als es geschneit hat? Jesaja 1,18, kommt, lasst uns zusammen richten, spricht der Herr, kommt, lasst uns miteinander reden. Auch wenn eure Sünden karmosinrot sind, werden sie weiß wie Schnee. Entsündige mich. Fantastisch, oder? Da sitzt der Vogel am Strand, schwarz mit Öl, Flügel verklebt. Er ist zum Tode verurteilt, er hat keine Hoffnung. Es sei denn, jemand nimmt ihn mit und wäscht ihn, macht ihn wieder rein, hilft ihm, dieses Öl loszuwerden. Entsündige mich mit Ysop, reinige mich, ich werde rein sein. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Ich finde übrigens die Gebeine, die sich frohlocken, wir haben hier eine Ärztin unter uns, wir wissen ja alle, dass das Psychische, das Druck, dass es auch auswirkt auf unser Körper, dass alles wehtun kann, dass Stress auswirkt, dass Sünde etwas auswirkt. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Es hört nicht auf bei dem Sündenbekenntnis. Es geht darum, dass ich nach der Reinigung wieder vor Gott stehe und sage, erschaffe mir jetzt Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Hilf mir, dass ich nicht mehr so gefährdet bin, dass ich nicht mehr so schwach bin. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Wichtig, oder? Stütze mich mit einem willigen Geist, denn ehrlich gesagt wollen wir doch sündigen manchmal, weil die Sünde so süß ist. Sind wir doch immer wieder in der Versuchung, muss nicht direkt so groß sein wie hier, kann eine Lüge sein. Kann sein, dass wir negativ reden über andere. Es muss nicht gleich so groß sein, aber Sünde ist Sünde. Lehren will ich die von dir abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehre. Rette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd preisen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde. Denn du hast keine Lust an Schlachtopfer, sonst gebe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Tue Zion Gutes in deiner Gunst, baue die Mauern Jerusalems, dann wirst du Lust haben an rechten Opfern. Brandopfern, Ganzopfern, dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Ich möchte uns fragen und ich möchte auch abschließen mit einem Moment der Stille. Wie steht's mit dir? Gibt es bei dir in deinem Leben Sünde, die süß ist, die du bedeckt hast, die du nicht bekannt hast, die du vielleicht auch nicht bekennen willst? Gibt es Dinge, die Gott betrüben in deinem Leben? Gibt es Dinge, die du vielleicht bekennen müsstest? David sagt im Psalm 139, Herr, erforsche mich. Mutig. Herr, erforsche mich, ich werde erst mal nachschauen, was er genau fragt. Hat Konsequenzen, was er fragt. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Ja, ich erkenne meine Gedanken manchmal nicht und mein Herz kenne ich auch manchmal nicht. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal oder ob ein heilloser Weg bei mir ist. Und leite mich auf dem ewigen Weg. Es wäre so fantastisch, wenn Gott aus uns allen Frauen nach seinem Herzen machen könnte. Instrumente, die er einsetzen kann für sein Reich, für sich. Aber da muss die Sünde aus unserer Mitte weg. Und wir nehmen jetzt einen Moment der Stille und ich möchte auch sagen, wenn es Frauen gibt, die gerne ein persönliches Gespräch haben möchten, dann ist Elke nach wie vor, auch andere stehen zur Verfügung, dann nütze diese Gelegenheit. Wir haben jetzt diese Auszeit bekommen, wo wir in den Wald gehen können, mit Gott reden können, wo wir aber auch Menschen aufsuchen können und sagen, wir wollen das eine oder andere besprechen, es ist nötig, ich will nicht so nach Hause gehen. Es wäre doch schön, wenn wir unsere Sünden hier lassen können. Und wie aus neue Menschen zurück nach Hause gehen können. Ein paar Minuten Stille, wo wir mit Gott reden, über uns selbst. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich, erkenne meine Gedanken. Und Herr, wir wollen dir so danken für diese Geschichte. Abscheulich wie sie ist, sehen wir dort deine Gnade. Lernen wir diesen Begriff kennen, entsündige mich. Herr, wie wunderbar, dass du uns entsündigen willst, dass du uns befreien willst von unserer Schuld. Dass du, Herr Jesus, dafür gestorben bist, dass wir frei werden können und unsere Schuld immer wieder ablegen können und Vergebung empfangen. Wie groß bist du, o Gott, und wie wunderbar ist es, dass du nicht aufgegeben hast, dass du noch immer unter uns bist. dass du treu bist, gnädig und wahrhaftig, dass wir freimütig zum Thron der Gnade gehen dürfen, um Vergebung zu empfangen, um Hilfe zu empfangen. Herr, du hast unsere persönlichen Gebete gehört. Und ich bete für uns, dass du uns weiterhin die Augen öffnest, damit wir sehen, was in unserem Leben daran ist. Stärke unseren Geist, Herr, und unser Wille. Und hilf uns, dass wir immer wieder zu dir finden, dass wir dich suchen, dass wir das lernen. Mit allem, was uns belastet, mit allem, was falsch ist, dass wir zu dir kommen, uns entsündigen und reinigen und ermutigen lassen. So segne uns, Herr. In Jesu Namen. Amen.